Kompakt.
Mit Barbara Peter und diesen Themen. Unser Feuilleton-Gast, Esther Giersberger, die Publizistin und Dozentin, die eigentlich ganz froh ist, dass sie heute nicht mehr als Journalistin arbeiten muss. Vehementer Widerstand, vor allem Museen kritisieren den geplanten Urheberschutz für alle Arten von Fotografien. Und The Female Touch, eine Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur, widmet sich Porträtminiaturen. Esther Giersberger hat das, was man als steile Karriere bezeichnet. Jurastudium, danach Einstieg in den Journalismus, Inlandredaktorin bei der Neuen Zürcher Zeitung, dann beim Berner Bund und schließlich 1998 mit 37 Jahren als erste Frau Chefredaktorin beim Tagesanzeiger. Nach 2 Jahren dann der Abgang beim Tagesanzeiger und der Wechsel zur Novartis als Kommunikationschefin, allerdings nur für einen Monat. Danach arbeitete sie fast 8 Jahre für die Sonntagszeitung. Heute ist Esther Giersberger selbstständig, arbeitet unter anderem als Dozentin und Publizistin, lebt mit ihrem Mann und ihren 2 Söhnen in Zürich. Caroline Lüchinger hat mit ihr über ihren Blick auf die Medienlandschaft heute gesprochen, nach einer kurzen Vorstellungsrunde.
Ihre aktuelle Geistesverfassung?
Konzentriert.
Mit wem würden Sie gerne im Lift stecken bleiben?
Ja, eine Kombination von Angela Merkel und Michelle Obama. Das fände ich attraktiv.
Warum gleich diese beiden Frauen?
Also ich muss sagen, ich habe für beide eine Hochachtung, so wie man sie nicht zuletzt in den Medien beobachten kann. Angela Merkel, die sehr sachlich bleibt und dann, wie jetzt in letzter Zeit, dann einfach die Generalsekretärin intronisiert, ein geschickter Schachzug. Und Michelle Obama als sehr starke Frau und trotz allem im Schatten ihres Mannes, als er US-Präsident war, das fände ich interessant, mit den beiden ein längeres Gespräch zu führen.
Welches ist die schönste Stadt?
Paris, Jerusalem, New York, wobei schön nicht unbedingt die Ästhetik ist, aber für mich mit sehr vielen Erinnerungen verbunden.
Wo würden Sie gerne auch leben?
Ich hätte gerne ein kleines Häuschen am Mittelmeer in Jaffo, gleich bei Tel Aviv.
Was hat es bei Ihnen immer im Kühlschrank?
Magerquark, Schabziger und Milch wegen der Söhne.
Was schätzen Sie an Ihren Freunden?
Ich glaube, dass sie mich nehmen, so wie ich bin, mit allen Schwächen und Stärken.
Was würden Sie gerne auch können?
Ich würde gerne so gut Geige spielen, dass ich das Brahms-Violinkonzert auswendig spielen könnte.
Was ist die wichtigste Aufgabe einer Mutter?
Ich glaube, soweit es in ihrer Macht steht, den Kindern das mitzugeben, was man selber für entscheidend hält im Leben.
Was nervt Sie richtig?
Verbissenheit.
Wie sieht Ihr Schreibtisch aus?
Abends immer aufgeräumt.
Wie lautet Ihr Motto?
Das Leben ist nichts, wo die Freiheit aufhört.
Wie wollen Sie sterben?
Beim Tiefseetauchen.
Was ist für Sie Glück?
Kann ich echt nicht sagen. Ich glaube, Glück ist ein zu hoher Anspruch. Ich begnüge mich mit Zufriedenheit. Das ist, wenn ich mich einfach wohl in meiner Haut fühle.
Esther Giersbergers Tätigkeit als Chefredaktorin beim Tagesanzeiger liegt schon 18 Jahre zurück und doch wird diese Tatsache in jedem Artikel und jedem Interview mit ihr als erstes erwähnt, auch bei uns. Stört Sie das? Hat Caroline Lüchinger gefragt.
Ja, es stört mich. Wenn ich daran denke, ist 18 Jahre her. Also es gibt ein Recht auf Vergessen, würde ich meinen, obwohl ich stehe sehr dazu. Es war eine gute Zeit, aber ich meine, man identifiziert sich dann doch irgendwann mal mehr über den letzten 5, 7, 8 Jahre, aber es ist 18 Jahre her. Also das nervt schon etwas, ja.
Frauen sind in Chefredaktionen aber eher eine Seltenheit. Was denken Sie, warum ist das so?
Naja, ich glaube, wenn man Journalistin ist, dann hat man die Leidenschaft oder hatte es zumindest, manchmal habe ich das Gefühl, es fehlt heute etwas, man hat die Leidenschaft, journalistisch zu wirken. Und das ist nicht in erster Linie zu führen, sondern eben mehr zu recherchieren, die Neugier zum Beruf zu machen, sich mit Leuten zu treffen, interessante Geschichten zu eruieren. Und das ist eigentlich bei vielen im Vordergrund und vor allem auch bei Frauen. Ich glaube, das ist kein Klischee, dass die meisten Frauen doch ein anderes Verhältnis zur Macht haben als die Männer. Das ist für sie nicht das höchste aller der Gefühle, eine Redaktion zu führen, sondern sie möchten lieber, ja, wirklich journalistisch tätig zu sein, tagtäglich.
Sie haben seit Ihrem Abgang, eben wie Sie auch selber gesagt haben, ganz verschiedene Tätigkeiten ausgeübt. Sie sind mittlerweile selbstständig, haben eine eigene Firma, haben aber weiterhin mit Medien zu tun. Trotzdem die Frage, fehlt Ihnen manchmal eben genau diese journalistische Arbeit, die Sie jetzt gerade beschrieben haben?
Naja, eben, ich kann ja noch journalistisch tätig sein. Ich schreibe Kolumnen, ich bin noch im publizistischen Ausschuss der AZ-Medien, also der Aargauer Zeitung. Da reden wir natürlich auch mit Redaktionsmitgliedern über Journalismus. Und ich muss sagen, es hat sich schon sehr verändert. Damals, als ich noch voll im Journalismus war, da konnte man noch rausgehen, da konnte man noch wirklich recherchieren, man konnte sich noch unterhalten mit Leuten aus der Bundesverwaltung oder aus den Firmen. Man wurde nicht so abgewimmelt, und vor allem das Internet spielte noch nicht die Rolle, die es heute spielt. Das heißt, man war wirklich gezwungen, aber im positiven Sinn rauszugehen, um die Geschichten zu schreiben. Und das, dünkt mich, ist heute doch auf einen sehr kleinen Nenner mittlerweile.
Macht denn das Internet den Journalismus kaputt?
Ich glaube, das Internet hat einen wahnsinnigen Vorteil, eben in dem, wenn man die richtigen Quellen konsultiert, und das kann man übers Internet, dann erleichtert es einem die Recherchearbeit erheblich. Man kann sich sehr viel Vorwissen aneignen über das Internet. Aber, und das ist dann vielleicht eben der negative Punkt, man hat das Gefühl, das genügt. Es ist so etwas ein Retortengefühl und man geht zu wenig raus. Und das finde ich einen großen Fehler.
Jetzt, wenn Sie selber Medien konsumieren, das haben Sie uns gesagt, dann lesen Sie oft oder Sie vergleichen Artikel aus verschiedenen Zeitungen zum gleichen Thema. Ist das Deformation professionell?
Ja, ich glaube schon, bis zu einem bestimmten Grad, weil als Chefredaktorin war man natürlich verpflichtet, die Konkurrenz auch zu konsultieren. Und das ist mir irgendwie geblieben. Jetzt schaue ich es weniger unter dem Konkurrenzaspekt an, als aus Neugier. Was schreibt eine NZZ über das neueste Buch von Peter Stamm? Was schreibt der Tagesanzeiger? Das war ja am letzten Mittwoch gerade der Fall. Das war jetzt in diesem Fall nicht ein riesiger Unterschied, aber auch Theaterrezensionen oder auch politische Berichterstattung natürlich. Und dabei nicht mal unbedingt, ist es jetzt ideologisch gefärbt, ja oder nein, sondern auch, welches Medium streicht welche Aspekte besonders heraus, auch bei der Auslandberichterstattung. Ich finde das wahnsinnig spannend, auch wenn das natürlich sehr zeitintensiv ist.
Und Sie haben
Mann
diese Zeit.
Manchmal darüber. Ja, nein, eben nicht wirklich, aber ja, bei uns liegen viele Zeitungen rum zu Hause.
Sie haben bis 2014 auch als Dozentin gearbeitet, unter anderem an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft. Dort haben Sie angehende Journalistinnen und Journalisten ausgebildet. Was haben Sie denn mitgegeben auf den Weg?
Es war interessant. Wir waren ja eigentlich der erste Studiengang, der Journalismus und Unternehmenskommunikation gleichzeitig ausgebildet hat. Das war total verpönt, als wir damit angefangen haben. Mittlerweile ist da das Verhältnis sehr viel entspannter. Ich finde auch zu Recht. Und ich glaube, das war mir auch sehr wichtig, obwohl ich ja nur kurz in der Unternehmenskommunikation gearbeitet habe, dass man sagt, die Fähigkeiten oder die Voraussetzungen sind eigentlich ähnlich. Ich finde, das Wichtigste, wenn man in der Kommunikation und damit auch im Journalismus tätig ist, ist eben das Allgemeinwissen. Man muss wirklich einen guten Rucksack haben, sei es, indem man nachher Journalismus betreibt oder Artikel recherchiert, sei es, indem man in einem Unternehmen auf die Bedürfnisse der Medienschaffenden eingehen kann.
Als Artikel hat Esther Gersberger einen Text aus der Neuen Zürcher Zeitung über 150 Jahre Zürcher Tonhalle Orchester ausgewählt, aus durchaus persönlichen Gründen.
Erzählen Sie uns Ihren persönlichen Bezug.
Also der ist sehr vielschichtig. Ich habe während Jahren, als ich im Gimmi war in Zürich, habe ich auf der Bühne der Tonhalle die Seiten geblättert. Bei Solistinnen, Solisten, Ann-Sophie Mutter oder Pinkas Zuckermann oder David Oyster sogar habe ich noch erlebt mit den Pianisten und Pianistinnen zusammen. Das war natürlich grandios. Ich habe auch sehr viele Anekdoten, die ich irgendwann mal dann auch noch aufschreiben werde. Also das ist ein Bezug. Ich habe auch, nachdem ich selber intensiv Geige spiele, habe ich auch schon in der Tonhalle gespielt. Und meine Mutter war im Vorstand der Tonhalle-Gesellschaft. Ich bin oft dort und ich habe sogar mal, als der damalige Bundesrat Kaspar Villiger eine Ansprache hielt in der Tonhalle, ich glaube, das war das 120-jährige Jubiläum, das weiß ich nicht mehr so genau, habe ich sogar mitgearbeitet an dieser Rede, weil der damalige persönliche Mitarbeiter von Kaspar Villiger wusste, dass ich einerseits ein politischer Mensch bin und andererseits eben auch ein großes Interesse habe an Musik und an der Zürcher Tonhalle.
Ja, spezielle Erfahrung. Der Artikel blickt auf 150 Jahre zurück, auf die 150-jährige Geschichte des Tonhalle-Orchesters. Es geht um die Anfänge, die Entwicklung heute, um die verschiedenen Persönlichkeiten, die das Orchester geprägt haben. Geschrieben hat ihn der pensionierte NZZ-Musikredaktor Peter Hagmann. Was hat Sie daran angesprochen, nebst Ihrem persönlichen Bezug zur Tonhalle?
Ja, genau, wenn man das Gefühl hat, man wisse ja sehr viel über die Tonhalle, dann hat mir das doch noch viele weitere Einsichten gegeben. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass die Tonhalle früher auf dem Bellevue-Platz war, dieser schöne, jetzt schöne Platz im Herzen Zürichs. Ich habe sehr viel erfahren auch über die Chefdirigenten. Ich fand zum Beispiel sehr interessant, dass Lionel Brinquier, der jetzt dann aufhört, also der jetzige Chefdirigent, der war, als er antrat sein Amt, genau gleich alt als die beiden früheren Chefdirigenten, nämlich Friedrich Hegar und Volkmar Andreae. Das fand ich ganz interessant, dieses Alter, also dass es früher eigentlich nichts Besonderes war, dass man so jung war. Und aber auch zum Beispiel so ja gewisse Sätze wie, das wusste ich auch nicht, dass das SRF, also das Schweizer Radio und Fernsehen, alle Aufführungen der Tonhalle, des Tonhalle-Orchesters aufgenommen und archiviert hat. Also das finde ich doch einen kulturellen, wertvollen Beitrag. Also man erfährt sehr viel Hintergrundinformationen, auch wenn, das muss ich auch sagen, aus journalistischen Gründen ist das jetzt nicht unbedingt der Artikel, den ich ausgewählt habe. Ich mag Peter Hagmann sehr, ich finde es einer der besten Kulturredaktoren, eben leider pensioniert. Aber es ist natürlich schon eher eine Chronologie als ein journalistisches Werk. Aber das war auch der Auftrag. Er hat es ja nicht geschrieben für die NZZ, sondern für ein CD-Cover, der jetzt dann rauskommt.
Es ist ein anspruchsvoller Text. Er füllt eine Doppelseite im Feuilleton. Man muss sich wirklich konzentrieren beim Lesen. Mögen Sie das?
Ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Gegenreaktion auf die Entwicklung der Medien, dass man eigentlich ganz gerne bei der Stange bleibt und sich mal vertiefter in ein Thema einliest. Ich meine, jetzt ist ja auch die Republik, also dieses Online-Medium neu auf den Markt gekommen. Und auch dort muss ich sagen, obwohl diese Texte teilweise allzu lange sind, aber man hat es ganz gern, wenn man sich mal wirklich in einen Text vertiefen kann.
Das Gespräch mit unserem Feuilleton-Gast Esther Gersberger und ihr ausgewählter Artikel über die Zürcher Tonhalle ist am Samstag in der NZZ erschienen. Auf lichten Höhen durch dunkle Täler lautet der Titel.
SRF 2 Kultur.
Stellen Sie sich vor, in den Ferien gelingt Ihnen ein toller Schnappschuss. Sie stellen ihn in Ihr Facebook-Profil und zwei Monate später entdecken Sie Ihr Foto auf der Werbekampagne einer Versicherung. Was können Sie dagegen tun? Im Grunde nichts, denn im schweizerischen Urheberrechtsgesetz sind Fotografien nur dann geschützt, wenn sie, wie es heißt, individuell gestaltet sind und als künstlerische Werke gelten. Das soll sich nun ändern. Bald kommt der Entwurf für ein neues Urheberrechtsgesetz ins Parlament und dieser sieht vor, dass künftig alle Arten von Fotografien automatisch geschützt sind. Das heißt, keine Abbildung darf mehr ohne Erlaubnis gratis verwendet oder abgeändert werden. Dagegen gibt es Widerstand, besonders vehement in den Museen. Oliver Meyer mit den Hintergründen.
Lichtbildschutz, ein Wort wie aus einer anderen Zeit, als die Welt noch nicht durch und durch digital war. Ein Lichtbildschutz also soll es künftig geben, so will es der Bundesrat. Für Christoph Schütz von der Arbeitsgruppe Lichtbildschutz, einem Zusammenschluss verschiedener Verbände, ist das eine Selbstverständlichkeit.
Ich denke, es ist für jedermann verständlich und wird ja von den meisten Menschen auch so gehandhabt, dass man Fotografien von anderen nicht einfach kopiert ohne Einverständnis des Autoren.
Einen solchen Lichtbildschutz gibt es in umliegenden Ländern schon lange. Dass er nun auch in der Schweiz eingeführt werden soll, freut vor allem professionelle Fotografen. Heute sitzen sie am kürzeren Hebel. Wird eine Fotografie ungefragt im Internet oder in einer Zeitung publiziert, haben sie rechtlich kaum eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Dieses Problem habe zugenommen, sagt Christoph Schütz, der für den neuen Gesetzesartikel lobbyiert.
Früher, als man noch auf Film fotografiert hatte, hatten die Fotografien eine bessere Kontrolle über ihre Arbeit. Heute können dank Internet die Bilder verlustfrei kopiert und verschickt werden. Missbräuche nehmen deshalb laufend zu. Das ist nicht immer aus bösem Willen, sondern auch, weil es technisch ebenso einfach geworden ist.
Für die meisten Nutzer von Bildern würde sich durch den neuen Gesetzesartikel nichts ändern, meint Schütz. Doch das sehen manche ganz anders. Zu ihnen gehört der Anwalt und Dozent Florian Schmidt-Gabin. Die Regelung führe zu Unklarheiten und schaffe neue Probleme, vor allem bei Museen, sagt Gabin.
Das würde dann auch heißen, dass Fotografien von Kunstwerken aus Museen, von Sammlungsgegenständen aus Museen unisono urheberrechtlich geschützt wären.
Und damit würde womöglich die sogenannte Katalogfreiheit nicht mehr gelten. Sie besagt, dass Museen Kunstwerke in Katalogen frei abdrucken können. Müssten Museen künftig die Einwilligung der Fotografen einholen?
Dann könnte es unter Umständen mit erheblichen Kosten für die Museen enden.
Noch deutlicher äußert sich die Anwältin und Kunstrechtsdozentin Sandra Sikora, die den Verband Schweizer Museen berät. Sie spricht von einem riesigen Verwaltungsaufwand, der auf die Museen zukommen könnte. Und das nicht nur, wenn es um Abbildungen für Kataloge geht.
Und zwar sind die Museen sehr stark partizipatorisch tätig heutzutage. Das heißt, sie treten mit den Besuchern in Kontakt, indem sie zum Beispiel solche Tweets abmachen, dass die Museen eben kommen, sich fotografieren, Selfies machen, das online stellen. Wenn aber diese Museen diese Bilder weiterverwenden wollten, müssten sämtliche Rechte an diesen Fotografien abgetreten werden an die Museen. Das ist praktisch nicht möglich.
Sandra Sikora sieht ein weiteres Problem.
Wenn Sie ein Objekt haben und das abfotografieren, das niemals urheberrechtlich geschützt war, kriegen Sie durch die Fotografie ein neues Urheberrecht auf ein zum Beispiel mittelalterliches Gemälde oder ein mittelalterliches Objekt. Und dadurch können Sie im Prinzip die Gemeinfreiheit solcher Objekte komplett aushebeln. Das ist ein Riesenproblem für die kulturelle Teilhabe, nämlich die Möglichkeit, die Bestände der Museen zu veröffentlichen und auch online zu halten.
Christoph Schütz von der Arbeitsgruppe Lichtbildschutz kann darüber nur den Kopf schütteln.
Das ist schlicht nicht wahr. Also gemeinfreie Bilder, die bleiben gemeinfrei. Da wird nicht über das Fotografieren dann das Bild selber wieder geschützt.
Was stimmt und was nicht? Noch ist man sich also uneins darüber, welche Folgen ein umfassender Lichtbildschutz hätte. Wenn sich im Frühling die zuständige Kommission des Nationalrats mit dem neuen Urheberrecht beschäftigt, dann steht aber auch die bange Grundsatzfrage im Raum. Lassen sich Werke im Digitalzeitalter überhaupt noch schützen?
Bis ins 20. Jahrhundert hinein war es Frauen verwehrt, an Kunstakademien zu studieren. Vermögenden blieb die Möglichkeit, sich von einem Privatlehrer unterrichten zu lassen, meist in der Kunst der Porträtminiatur. Das Genre genoss zwar wenig Ansehen, war für Liebespaare aber von unverzichtbarem Wert. Female Touch heißt eine Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur, die sich den Porträtminiaturen widmet. Julia Vögelin hat sie besucht.
Sie sind nicht größer als ein Passfoto aus dem Automaten und könnten locker ins Portemonnaie gesteckt werden. Die Porträtminiaturen. Das sind kleinste Gemälde, die präzis und detailliert die Gesichter von Männern und Frauen zeigen. Eine große Rolle spielten sie bei der Partnerwahl, sagte Kurator Konrad Bitterli.
Man hat sich Porträtminiaturen zugeschickt und hat davon natürlich eine Vorstellung gekriegt, wen man dann zukünftig heiraten möchte oder sollte.
Die Miniaturen waren meist auch das einzige Erinnerungsstück, wenn der Ehegatte oder die Angebetete starb. Auch Soldaten nahmen die handlichen Bilder in ihrer Brusttasche mit in den Feldzug, um vor dem Kampf einen letzten Blick auf ihre Liebste zu werfen. Darum kam das Genre der Porträtminiaturen in der Zeit der napoleonischen Kriege so richtig in Mode. Die Kleinstporträts stellten aber die Maler vor eine große Herausforderung. Das hat auch Hans Holbein erfahren müssen, als er für den englischen König Heinrich VIII. Das Porträt seiner zukünftigen Frau Anna von Kleve malte.
Und da ist ja die Frage, was macht denn da der Künstler? Er muss ja die Angebetete quasi in schönsten Farben und möglichst ideal darstellen. Gleichzeitig muss er auch irgendwie noch so eine Porträthaftigkeit treffen. Das ist eine unglaubliche Gratwanderung. Es ist auch tatsächlich so, dass Henry VIII sich sehr schnell wieder von Anna von Kleve hat scheiden lassen.
Man sagt, Anna von Kleve habe dem König von England auf dem Bild besser gefallen als in Realität. Die in der Ausstellung gezeigten Miniaturen gleichen sich in der Art, wie die Porträtierten dargestellt werden. Rosiges Gesicht, sanfter Blick, eines feiner als das andere, meist von Männerhand gemalt. Interessant ist aber, dass einige Werke von Künstlerinnen dabei sind. Doch auch wenn die Herstellung dieser Miniaturen von großem Können und höchster Präzision zeugen, waren sie künstlerisch kaum angesehen. Das größte Renommee hatte die Malerei, erklärt Konrad Bitterli, gefolgt von der Skulptur und der Zeichnung.
In dieser Hierarchie ist die Miniaturenmalerei ganz, ganz weit unten. Sie ist zwar bedeutend kulturhistorisch, aber sie hat nicht diesen Stellenwert.
Auf diesem Feld der Porträtminiatur also, das im Kanon der darstellenden Künste das Schlusslicht bildete, durften sich die Frauen betätigen. Immerhin. Auch wenn die kleinen Porträts wenig Anerkennung bekamen, im Alltag waren sie von unschätzbarem Wert. Davon zeugt auch das Material, auf dem sie gemalt wurden. Elfenbein oder Kupfer waren nicht zu schade, um das Bild des Liebsten zu verewigen.
Der Female Touch, die Ausstellung mit den Porträtminiaturen, ist Teil einer Sammlungspräsentation des Kunstmuseum Winterthur. Sie dauert noch bis Mitte Juni. Von Azzurro bis Zucchero, vom italienischen Volkslied bis zur Rockhymne, von 1900 bis 2000. 200.000 italienische Lieder gibt es seit diesem Monat digital in einer umfassenden digitalen Anthologie canzoneitaliana.it. Das Projekt wurde vom italienischen Kulturministerium angestoßen und stützt sich auf ein Gesetz zur Kunstförderung, das letztes Jahr überarbeitet worden ist. Ausdrücklich unterstützungswürdig sind nicht mehr nur Oper, Konzert und Theater, sondern auch das Volkslied, der italienische Schlager und die Musik der Cantautori, der italienischen Liedermacher also. Das digitale Archiv canzoneitaliana.it lädt zum Reisen durch 100 Jahre Liedgeschichte ein. Ein Streifzug von Teresa Bayer. Volare, oh,
cantare. Festival des italienischen Liedes in Sanremo 1958. Domenico Modugno singt Volare, ein Lied, das wenig später zum ersten italienischen Nummer-1-Hit in den US-amerikanischen Billboard-Charts werden sollte und zum erfolgreichsten italienischen Schlager aller Zeiten. Natürlich, so ein Klassiker gehört in ein gigantisches digitales Archiv wie canzoneitaliana.it. Aber Volare können wir ja alle schon mitsingen. Ein wirklicher Gewinn ist das Archiv vor allem dann, wenn Unbekanntes zutage tritt. Unveröffentlichte Lieder von verstaubten Schellackplatten, wie dieses Dorte Lata in venezianischem Dialekt aus den 30er Jahren. Ma Auf Zufallsentdeckungen hoffen muss man auf canzoneitaliana.it nicht. Denn verschiedene Kategorien lenken das Surfen.
Amore, batami, batami, batami.
Tanzmusik mit der Unterkategorie Walzer zum Beispiel. Oder die Kategorie Rock mit Unterkategorie Progressive. Welchen Einfluss die angloamerikanische Musik auf Italien hatte, zeigt besonders gut die Kategorie Coverversionen. Darin hält Adriano Celentano die Flagge hoch als italienischsprachiger Beatle.
Michel, ma belle, ti ho incontrata e non mi lasci più, mia Michel.
Die verschiedenen Kategorien sind eingeleitet mit kurzen Hintergrundtexten in 8 Sprachen, inklusive Deutsch. Doch richtig versinkt man erst in die italienischen Lieder, wenn man sich den Playlists widmet. Dafür haben Kuratoren wie der Radiomoderator Luciano Che die Lieder zu unterschiedlichen Themen zusammengestellt. Ein Thema? Giovinezza, die Jugend also. Dahinter finden sich Propagandahymnen und Märsche der faschistischen Jugendorganisation Balilla.
Gloriosa patria bella, ora sei la viva stella, che luce al mondo ridonerà.
Solche Lieder kritisch und historisch einzuordnen, das bleibt allerdings den Usern überlassen. Ältere Lieder wie diese können auf canzoneitaliana.it in voller Länge gratis angehört werden. Denn sie stammen aus den Sammlungen des Zentralarchivs für Tonträger und audiovisuelle Quellen in Rom. Für die meisten Lieder ab 1950 hat das Archiv aber mit dem kommerziellen Streaming-Anbieter Spotify zusammengearbeitet. Fürs Stöbern im italienischen Liederbe ist das ein Nachteil, denn ohne Spotify-Account bekommen die Userinnen und User nur einen kurzen Ausschnitt zu hören. Und sie müssen nervige Werbung wegklicken. Und noch ein Manko. Zwar ist die Homepage übersichtlich strukturiert, in ihrer Sinnlichkeit übertrifft sie aber kaum eine Excel-Tabelle. Weiter schlimm ist das nicht, denn Leidenschaft, Herzschmerz und Emotionen stecken ja schließlich genug in den Liedern selbst.
1923 wurde in Bern die Satirezeitschrift Bärenspiegel gegründet. Bis Mitte der 1940er Jahre erschienen darin Karikaturen und satirische Texte zum lokalen, nationalen und auch internationalen Zeitgeschehen. Was war das für eine Zeitschrift? Seit kurzem gibt es das Satiremagazin digital für alle zugänglich. Wir haben uns durchs Archiv geklickt. Den Beitrag hören Sie in der nächsten Ausgabe von Kulturkompakt. Soweit unsere Themen aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon Barbara Peter.
Kulturkompakt.